Liebe Freunde, in Ägypten, da nannte man den König nicht König, sondern Pharao. Aber ob nun König oder Pharao, am Schluss, da ist das mit diesen hohen Herrschaften immer dasselbe Theater. Am Ende, da sterben die eines Tages. Und dann kommt ein neuer, und dann fängt jedes Mal eine ganz neue Zeit an. Vor 4000 Jahren, da kam in Ägypten auch gerade wieder mal ein neuer an die Regierung. Ramses II., genannt der Große, ist das gewesen. Der stieg auf den Thron, und wie er da oben sitzt und so von oben seine Bevölkerung betrachtet, da fällt ihm etwas auf. Da waren welche in seinem Volk, die waren gar nicht aus seinem Volk. Gar keine richtigen Volksgenossen. Beim Palast gleich links um die Ecke, wo der Ortsteil Gosen anfängt, dort wohnten die. Und die hatten dort das Land urbar gemacht und sich Häuschen hingebaut. Wo gestern noch ein Bulle war, ist heute schon ein Boulevard. Und hatten anderes Aussehen, andere Sprache, andere Sitten, mit einem Wort andere Menschen, Fremde, Ausländer. Und das passte dem Herrn Ramses nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Jedenfalls fragte er dauernd, was wollen denn die eigentlich hier? Wer ist denn das? Wo kommen denn die überhaupt her? Wo die herkommen, das habe ich euch mal in mehreren Predigten lang und breit erzählt. Das waren die Nachkommen von Josef und seinen Brüdern. Vielleicht erinnert ihr euch, die hier gewesen sind. Der Josef war als Sklave nach Ägypten gekommen, war dort Wirtschaftsminister geworden, hatte Ägypten vor der Hungersnot bewahrt, wurde zur rechten Hand vom Pharao und durfte am Schluss als Belohnung seine Familie mit nach Ägypten bringen. Und da waren also seine 11 Brüder mit ihren Frauen und Kindern und die ganze Mischpoche angereist, im Ganzen eine Hucke von etwa 70 Mann. Fleißige Leute hatten ihren Besitz fleißig vermehrt und sich selber auch. Und im Laufe von 400 Jahren waren die zu einem großen Volk angeschwollen, dem Volk Israel. Der Pharao aber, so heißt es hier in der Bibel, zweites Buch Mose, Kapitel 1, Vers 8, der Pharao, der wusste nichts von Josef. Der hatte keine Ahnung von Geschichte. Der hatte keine Ahnung, welche Bedeutung Josef für Ägypten gehabt hat, was das ägyptische Volk dem Volk Israel verdankte. Der sah nur, dass die immer zahlreicher wurden, und das wurde dem zu viel. In einer solchen Situation, da pflegen Herrscher immer eine große Sportpalastversammlung einzuberufen, eine Rede an ihr Volk zu halten. Genauso macht er das. Er sprach zu seinem Volk: Siehe, das Volk Israel ist mehr und stärker als wir. Wohlan? Wir wollen sie mit List niederhalten, dass sie nicht noch mehr werden. Zum ersten Mal in der Geschichte wird hier das Volk Israel als ein Fremdkörper empfunden. Zum ersten Mal taucht dieser unbegründete Hass gegen dieses Volk auf. Zum ersten Mal wird der Versuch gemacht, dieses Volk zu unterdrücken. Vers 11. Und man setzte Fronvögte über sie, die sie mit Zwangsarbeit bedrücken sollten. Mit anderen Worten, das erste Konzentrationslager ist eröffnet. Und der 4000 Jahre lange Marsch des Volkes Israel nach Auschwitz hat begonnen. Aber auch nach Auschwitz und nach Buchenwald ist dieses Volk Israel immer noch da. Auch heute noch, trotz allem. Wenn ich hier von dem Volk Israel rede, dann meine ich nicht bloß den Teil des Volkes, der in Palästina einen Staat gegründet hat nach 45, sondern ich meine die Juden überall in der ganzen Welt. Die Geschichte und die Existenz des Volkes Israel, das ist die größte Attraktion der Weltgeschichte. Israel lebt. Und der Pharao, der es schon im Keim ersticken wollte, der ist schon lange tot. Der liegt jetzt als keimfreie Mumie im Museum von Kairo. Für billiges Eintrittsgeld von jedem zu besichtigen. Weiter nichts als eine billige Attraktion für Touristen. Er ist ganz einfach eine verschrumpelte Mumie. Der dürre Beweis für die geschichtliche Tatsache, wer sich an Israel vergreift, der ist museumsreif. Der kann abtreten aus der Geschichte. Ramses ist also der Erste, der den Versuch macht, mit der ganzen Macht seines Staates Israel fertig zu machen. Er steckt das Volk zunächst in Zwangsarbeitslager, weil er annimmt, dass die sich dort durch diese Knochenarbeit selber kaputt machen. Aber er muss die Erfahrung machen, je mehr man dieses Volk unterdrückt, umso mehr wächst es. Die werden durch die Verfolgung nicht schwächer, sondern immer stärker. Bisher war den Ägyptern das Volk Israel einfach fremd. Aber jetzt wird's denen unheimlich. Vers 12, aber je mehr sie das Volk bedrückten, desto stärker vermehrte es sich und breitete sich aus und es kam sie ein Grauen an vor Israel. Ramses begreift überhaupt nicht, mit wem er es hier eigentlich zu tun hat. Das Volk Israel ist doch nicht irgendein x-beliebiges Volk. Es ist das einzigartigste Volk der Weltgeschichte, von Gott aus allen Völkern auserwählt. Gottes auserwähltes Eigentum. Gottes Augapfel. Denn so spricht der Prophet Jesaja im Kapitel 2, wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Wer sich an den Juden vergreift, der greift Gott selber an. Und deswegen geht der Kampf gegen die Juden immer ins Auge. Die Letzten, die das erfahren mussten, da sind die Deutschen gewesen. Ramses entdeckt, dass er die lebende Generation nicht einfach ausschalten kann. Und deshalb beschließt er, wenigstens den Nachwuchs abzublocken. In den nächsten Tagen erhalten die beiden Hebammen von Israel eine Vorladung in den Palast. Zwecks Klärung einer Angelegenheit. Seine Majestät persönlich sagt zu ihnen, Vers 16, wenn ihr den hebräischen Frauen helft bei der Geburt und seht, dass es ein Sohn ist, dann tötet ihn. Die Mädchen könnt ihr leben lassen. Das ist ein Befehl. Es ist ein Befehl zum Mord. Ab sofort haben die Hebammen, die Hüterinnen des Lebens, in diesem Land die Rolle des Henkers zu übernehmen. Aber, so steht Vers 17, aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten ihnen gesagt hatte, sondern ließen die Kinder leben. Wer Gott fürchtet, verlernt die Furcht vor den Menschen. Der kriegt den Mut, Schweinereien nicht mitzumachen und gegen Ungerechtigkeiten offen aufzutreten. Das erste der 10 Gebote heißt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und in seiner Erklärung hat Luther dazu geschrieben, wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Gott fürchten, Gottes Furcht, Gehorsam, das ist das Erste. Das ist der erste Schritt des Glaubens und wenn du lernen willst zu glauben, dann kannst du es nur, indem du Gottes Willen tust. Und wenn du Gottes Willen tust, dann wirst du mit den Menschen in ziemliche Schwierigkeiten kommen. Die Hebammen müssen damit rechnen, bei einer Befehlsverweigerung, dass es ihnen schlecht geht. Ist ja geradezu Selbstmord, diese Anordnung nicht ernst zu nehmen. Zumindest müssen sie damit rechnen, dass sie ein Berufsverbot kriegen, fristlose Entlassung aus dem Gesundheitswesen, dass sie in eine Brigade der Ziegelei gesteckt werden, wenn sie überhaupt mit dem Leben davonkommen. Sicher haben die Hebammen solche Strafmaßnahmen befürchtet. Aber was sie noch mehr fürchten, das ist Gott. Und deshalb können sie sich an der Tötung von neugeborenem Leben nicht beteiligen. Gäbe es in unserer Welt mehr gottesfürchtige Menschen, gottesfürchtige Frauenärzte und Krankenschwestern, dann würden nicht so viele ungeborene Menschenleben kaputt gemacht durch die Abtreibung. Wo die Gottesfurcht aufhört, da hört die Ehrfurcht vor dem Leben auf. Für die beiden Hebammen damals ist klar gewesen, wir können hier nicht mitmachen. Weil sie Gott fürchteten, erstes Gebot, da können sie keine Kinder töten, weil das Gott im fünften Gebot verbietet. In diesem wie in den meisten Fällen, liebe Freunde, da sind spitzfindige Diskussionen überhaupt nicht nötig, ob man eventuell in welchem Falle doch ein Kind töten könnte. Gottes Wille ist in diesem Fall ganz klar und eindeutig. Und der einfache Gehorsam ist die beste Möglichkeit, mit den komplizierten Problemen dieses Lebens fertig zu werden. Das ist ein Satz, den sage ich gleich nochmal, den müsst ihr euch hinter die Ohren schreiben. Der einfache Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes ist die beste Möglichkeit, mit den komplizierten Fragen des Lebens fertig zu werden. Die beiden einfachen Frauen machen einfach nicht mit, weil sie an Gott glauben. Glaube an Gott, das ist eben nicht eine innere Privatangelegenheit der Seele, sondern das ist eine Sache mit Öffentlichkeitscharakter und mit realen Folgen, mit persönlichen und gesellschaftlichen Folgen. Jedenfalls hat Glaube es immer mit der Tat zu tun. Und deshalb lernst du nur glauben, wenn du das tust, was Gott sagt. Und wenn du dann in Schwierigkeiten kommst, dann vertraue darauf, dass Gott mit allen Schwierigkeiten, die dir aus dem Gehorsam erwachsen, fertig werden wird. Vertraue darauf, dass Gott den, der seinen Willen tut, segnet. Das ist Glaube. Glaube hat also unter allen Umständen mit der Tat zu tun. Du musst vielleicht etwas ganz Bestimmtes tun. Vielleicht darfst du auch etwas ganz Bestimmtes nicht tun. Die Hebammen jedenfalls tun das, was der Pharao bestimmt hat, nicht. Sie leisten sozusagen passiven Widerstand. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten ihnen gesagt hatte. Es dauert nicht lange, da kriegen die beiden natürlich die nächste Vorladung zwecks Klärung einer Angelegenheit. Und nun geht den beiden Frauen vermutlich die Muffe und sie bringen zunächst einmal eine Entschuldigung vor. Sie greifen zu einer Ausrede. Sie sagen, Vers 19, ehe die Hebamme kommt, da haben die Frauen immer schon geboren. Das mag ja sein, dass das manchmal vorkommt, dass das Kind eher da ist als die Hebamme. Das war ja damals nicht so wie heute, wo man mit dem Auto in die nächste Klinik flitzt. Die hatten ja damals weder Autos noch Straßen. Das heißt, schlimmer als unsere Straßen könnte das damals auch nicht gewesen sein. Wie dem auch sei. Fakt ist jedenfalls, der Befehl, die Jungen zu töten, ist nicht ausgeführt worden. Und eine Strafe war also zu erwarten. Die beiden Frauen sind sozusagen mit vollem Bewusstsein ins offene Messer gerannt. Ihre Freunde haben sie vorher gewarnt, mit der Stimme der Vernunft. Die haben gesagt, Mensch, ihr müsst doch verrückt sein, wenn ihr sowas tut. Das geht schief. Ihr könnt als Einzelne nicht einer Anordnung der Regierung widersprechen. Einem staatlichen Gesetz muss man gehorchen. Befehl ist Befehl. Und ob das gerecht oder ungerecht ist, das braucht ihr als kleine Bürger nicht zu beurteilen. Das entscheiden die da oben. Die haben die Verantwortung. Und wenn ihr euch mit denen da oben anlegt, da zieht ihr den Kürzeren. So ungefähr lauteten die Argumente der Freunde. Und die Frauen, die rechnen inzwischen wahrscheinlich selber schon mit dem Schlimmsten. Und ich denke mir, dass die ganz schön gezittert haben, als sie vor Pharao standen. Und nun erleben sie, was glaubende Menschen immer und immer wieder erlebt haben. Es passiert nämlich überhaupt nichts. Nichts von dem, was sie befürchtet haben, tritt ein. Im Gegenteil. Der Pharao sieht, dass er gegen die zwei nicht ankommt. Der lässt sie laufen. Und Gott überschüttet die beiden noch mit seinem Segen. Vers 21, und weil die Hebammen Gott fürchteten, segnete er ihre Häuser. Der Plan des Pharao scheitert an zwei schwachen Frauen, die an Gott glauben. Als der Ramses merkt, dass er mit den beiden nichts anfangen kann und dass sie sich für seine Pläne nicht missbrauchen lassen, da geht er zum offenen Vernichtungskampf über. Er ordnet offiziell an, jüdische Jungs, die geboren werden, sind in den Nil zu schmeißen. Bis hierher im Kapitel 1, da hat der biblische Bericht sozusagen die allgemeine Situation beleuchtet. Und jetzt ab Kapitel 2, da wird der Scheinwerfer etwas scharfer eingestellt und beleuchtet jetzt ein einzelnes junges Ehepaar aus der Menge der vielen Ehepaare, die ein Kind erwarten. Wir erfahren von diesem Ehepaar nicht viel, gerade die Namen, aus welchem Stamm sie kommen, aus dem Stamme Levi, das ist schon sympathisch, sowas. Und die beiden erwarten also ein Kind. Und das ist ja schon bedeutungsvoll genug. Sicher haben die sich damals auch die Frage gestellt, ist denn das überhaupt zu verantworten in einer Zeit wie der unsrigen, unter solchen Umständen, ein Kind in die Welt zu setzen? Und wenn es ein Junge wird? Und es wird ein Junge, ein Todeskandidat, der nach staatlicher Anordnung den Krokodilen im Nil zum Fraß vorgeworfen werden muss. 3 Monate lang gelingt es den Eltern, das Kind zu Hause zu verstecken. Als das nicht länger geht, so ein Säugling, der schreit, und das könnten die Spitzel vom Pharao hören, als das nicht länger geht, muss das Kind aus dem Haus. Die Mutter will das Kind unter allen Umständen retten. Und da bastelt sie einen kleinen Kasten aus Rohr und schmiert den mit Pech aus und Harz, und dann legt sie den Jungen rein und setzt das Ganze ins Schilf am Ufer des Nils. Das ist so grotesk, das ist so irre, dass jeder vernünftige Mensch sagen muss, so kannst du dein Kind nicht retten. Denn, so sagt die Stimme der Vernunft, der Kasten geht im Wasser entweder aus dem Leim oder er geht gleich unter. Und wenn er nicht untergeht, da wird das Kind verhungern oder es wird verdursten. Und wenn es nicht verhungert, da kriegt es einen Sonnenstich. Und wenn es keinen Sonnenstich kriegt, da kriegt es eine Lungenentzündung. Und wenn es das nicht kriegt, da kommen die Krokodile und fressen es. Also die Chancen, dass das Kind dort überlebt, die sind gleich null. Das alles wird sich die Mutter selber auch gesagt haben. Es war eine Frau, die einen gesunden Menschenverstand hatte, aber die hatte auch ein gesundes Gottvertrauen. Vielleicht kannte die Geschichte von der Arche Noah. Da war es ja auch so gewesen, dass die Leute gesagt haben, na, ob das gut geht? Ob die da drinnen Luft kriegen? Und ob die da drinnen die Flut überdauern können und so? Die Mutter baut ihrem Kind eine kleine Arche und setzt den Kleinen da rein. Dann setzt sie das Ganze im Schilf ab und geht nach Hause. Und ab jetzt überlässt sie ihr Kind nicht seinem Schicksal, sondern dem lebendigen Gott. Dieses völlige Gott überlassen, das nennen wir Glaube. Vorhin ging es um den Glauben als Gehorsam. Da geht es darum, dass du was tun musst. Jetzt geht es um den Glauben als Vertrauen. Da musst du Gott das Tun überlassen. Die Mutter des Jungen hatte wirklich getan, was sie nur irgendwie konnte. Die hat mehr getan als alle anderen Mütter zur damaligen Zeit. Aber jetzt kann sie und jetzt weiß sie nichts mehr zu tun. Das gibt Situationen, Da kommst du einfach nicht weiter. Da bist du am Ende. Da kannst du nichts machen. Aber Gott kann was machen. Und deswegen ist das so wichtig, dass du Gottvertrauen hast. Dann gib alles aus der Hand und lass Gott handeln. Er kennt den Weg. Und er kennt die Lösung. Und er hat die Macht. Deine Verlegenheiten, das sind seine großen Gelegenheiten. Es fällt Gott immer noch was ein. Und wenn es eine badelustige Prinzessin ist. Der Herr Ramses, der hat nämlich eine Tochter. Und ausgerechnet an dem Tag hat die Lust zu baden im Nil. Und bevor die nun mit der zwitschernden Herde ihrer Freundin ins Wasser da rein plätschert, verspielen die zur Erwärmung noch eine Runde Federball. Der Ball fällt ins Schilf. Und bei der Gelegenheit wird das ulkige Kästchen entdeckt. Prinzessin lässt sich die Schatulle an Land ziehen, klappt den Deckel auf und ist natürlich hin und weg. Liegt da so ein kleiner nackscher Panz drin, guckt sie mit ihren braunen Kulleraugen an, wo die Tränen rauskullern. Die mütterlichen Gefühle steigen in der Prinzessin auf. Sie sieht natürlich, das ist so ein ausgesetztes Judenkind. Und sie sagt sich, den behalte ich mir. Und sie beschließt sofort, ihn anstelle von ihrem Sohn zu adoptieren. In diesem Moment schießt die Schwester des Kleinen aus dem Gebüsch, die hat die ganze Zeit da gesessen und Lucky-Lucky gemacht, um zu sehen, was aus der Kiste wird, und fragt die Prinzessin, ob sie ihr eine Amme besorgen soll, die den Säugling stillen könnte. Die Prinzessin ist einverstanden, das Mädchen bringt die Mutter des Jungen her. Und so kriegt, kurze Zeit nachdem die Mutter sich von dem Jungen verabschiedet hat, sie ihr Kind wieder. Und sie kriegt es noch gut bezahlt. Und es wächst dieses Kind unter dem Schutz der Königstochter auf. So erlebt der Glaube Gottes Wunder. Gottes Wunder gehen so einfach und so natürlich zu, dass der Unglaube immer sagen kann, das ist Zufall gewesen oder es gibt dann irgendwelche psychologischen Erklärungsmöglichkeiten. Mit dem Unglauben ist das ja komisch. Vorher sagt er zum Glauben, was du erhoffst, ist unmöglich. Und was du tust, ist sinnlos. Und hinterher, wenn das Unmögliche eingetreten ist, wenn das angeblich Sinnlose sich als das einzig Vernünftige herausgestellt hat, da sagt der Unglaube, na ja, das war doch gar kein Wunder. Das ist doch alles ganz natürlich zugegangen. Natürlich, Gottes Wunder gehen ganz natürlich vor sich. Gott tut seine Wunder durch die Umstände und durch die Menschen. Und er benutzt die äußeren Gegebenheiten, um seine Pläne durchzusetzen. Gott selber hält sich dabei völlig im Hintergrund. Ich möchte euch darauf aufmerksam machen, dass hier in diesem zweiten Kapitel vom zweiten Mosebuch das Wort Gott überhaupt nicht vorkommt. Es spielt sich alles sozusagen auf dem Vordergrund der Bühne ab. Und jeder Zuschauer kann sehen, was los ist. Und nur das Auge des Glaubens sieht im Hintergrund die Hand Gottes, die hier die Regie führt. Denn mit diesem kleinen Kind, dessen Geschichte ich hier erzähle, hat Gott noch viel vor. Als das Kind groß wird, wird es zum Pharao gebracht, zu seiner Tochter, und wird am Palast erzogen. Und das Erste, was die Prinzessin macht, ist, dass sie ihm einen neuen Namen gibt. Sie nennt den Jungen Mose. Mose, das ist der Mann, der später das Volk Israel aus der Sklaverei in die Freiheit führen soll. Die bedeutendste Gestalt des Alten Testamentes. Heute ist es schon spät, wir müssen an der Stelle Schluss machen. Auch wenn es dich interessiert, wie die Geschichte von dem Mann weitergeht, da kannst du ja am 11. Mai wiederkommen. Da erzähle ich dann weiter.